Moin, du bist hier gelandet bei Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst du Wege zu mehr Zeit, um deine To-Dos abzuhaken, zu mehr Gelassenheit und bekommst eine extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline, deine Vereinbarkeitsmentorin. Wir befinden uns in dem Sommer-Special Summer Talks Inspiration to Go und ich habe heute einen tollen Interviewgast. Moin und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich Jannike zu Gast. Sie ist Mama von 4-jährigen Zwillingen und sie hat seit 9 Jahren Online-Business und bloggt seit 17 Jahren. Also ist ein echtes Urgestein. Und sie hat früher eine 70 Stunden pro Woche gearbeitet und nach der Geburt konnte und wollte sie das nicht mehr. Und wie sie jetzt das geschafft hat, dass sie mit nur 20 Wochenstunden 6-stellige Jahresumsätze fährt und damit mehr verdient als jemals zuvor. Darüber werden wir heute sprechen. Ich sage happy welcome und lass uns doch gleich mal einsteigen. Wie sah so ein typischer Tag bei dir aus, noch vor deiner Schwangerschaft?
Hallo Caroline, schön, dass ich da sein darf. Ja, wie sah so ein typischer Tag bei mir aus? Ich habe mal lang geschlafen, das kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Aber ich habe tatsächlich, ich glaube, bis 8 Uhr geschlafen, manchmal 9 Uhr. Dann bin ich runter zum Frühstück gegangen, habe mich dort ans Tablet gesetzt, habe dort so ein bisschen Schulzeitschriften angeschaut. Und vom Tablet bin ich dann direkt in mein Arbeitszimmer gegangen, habe gearbeitet. Dann habe ich irgendwann alibimäßig Feierabend gemacht, habe aber den Laptop mitgenommen, habe mich vor den Fernseher gesetzt und während dort das gelaufen ist, habe ich weitergearbeitet. Und das ging dann oft bis um 10 Uhr oder so und dann war ich halt hundemüde und bin ins Bett gegangen. Und dann fing das alles wieder von neu an.
Und waren das so Tage, wo du so total erfüllt warst oder war das eher so ein Hustle-Alltag?
Ich war super erfüllt. Also ich liebe meine Arbeit heute noch. Ich habe sie damals geliebt und ich war immer voll in der Sache drin. Weil, also am Anfang, und ich glaube, das waren die ersten 5 Jahre oder so, war ich echt so, ja, und das ist mein Business-Baby und investiere ich meine Zeit und das mache ich super gern. Das hat mir auch Spaß gemacht. Im Nachhinein, muss ich jetzt sagen, greife ich mir oft an den Kopf und denke mir, bist du wahnsinnig? Für das, was ich damals verdient habe oder eben nicht verdient habe, so viel zu arbeiten, ist eigentlich grob fahrlässig.
Was war damals dein Business-Thema?
Bloggen. Also ich habe gestartet mit Bloggen, Selbstständigen beizubringen, wie man einen Blog startet und aufbaut. Also eigentlich immer noch das, was ich heute auch mache.
Ja. Und wann war da so die Hochzeit des Bloggens? Was würdest du so sagen?
Das ist so eine lustige Frage, weil die gab es nie. Irgendwie in jeder Phase meines Business musste ich das Bloggen verteidigen. Am Anfang hat niemand gebloggt. Dann war so eine ganz kurze Phase, da waren es quasi die Influencer. Dann wollten die Unternehmer nicht bloggen, weil sie keine Influencer sein wollten. Dann war Bloggen tot. Dann war auf einmal SEO da, dann wieder Bloggen tot, weil KI und was weiß ich. Also diese Hochzeit gab es nie. Aber tatsächlich ist und war es immer wahnsinnig wichtig.
Ja, mega spannend. Ich bin ja so 2016, 17 eingestiegen und ich hatte da das Gefühl so, jeder bloggt, ich muss auch bloggen. Und damals habe ich mich ja immer eher so als Sprechende gesehen und weniger als Schreibende und dachte so, Blog ist jetzt echt das Schlimmste, was man mir antun kann. Heute sehe ich das ganz anders, aber es war damals so mein Denken. Und da habe ich wirklich so das Gefühl gehabt von, bloggen, das ist der geile heiße Scheiß, das muss man jetzt machen. Mhm. Aber war nicht so, war nur meine Wahrnehmung.
Ja, ich weiß nicht. Also für mich ist es immer noch der geile heiße Scheiß. Also es gibt für mich nichts Besseres. Vielleicht ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich halt prinzipiell lieber schreibe als zu reden, weil ich während des Schreibens besser denken kann als beim Reden. Mund und Kopf funktionieren bei mir nicht so gut in Kombination, aber Mund und Kopf und Hand funktionieren super.
Okay, also das heißt, du hast schon von Anfang an ein Business-Thema gehabt, mega, das ist ja auch super selten. Und dann bist du schwanger geworden. Hat sich in der Schwangerschaft schon was verändert in deinem Arbeitspensum?
Nicht wirklich. Also was sich vor allem geändert hat, war, dass ich nicht mehr so in den Moment hinein gelebt und gearbeitet habe, sondern dass ich da wirklich angefangen habe, Strukturen und Prozesse aufzubauen. Ich habe Asana, mein Projektmanagement-Tool, angefangen einzuarbeiten quasi. Das habe ich damals eigentlich mehr als als To-Do-Liste noch benutzt, aber habe halt da angefangen, mir mal das alles zu überlegen, weil ich wusste, während ich in Babypause bin, kann ich nicht arbeiten und hatte während der Zeit eine virtuelle Assistentin. Ich hatte nämlich einen Mitgliederbereich, wo ich wusste, der soll weiterlaufen, aber da konnte ich natürlich nicht so viel machen. Also ich glaube, ich habe ein paar Monate gar nichts gemacht, während die Kinder dann da waren. Aber während der Schwangerschaft hat sich, ich meine, natürlich, ich war super müde. Also ich glaube, jede Mama weiß, wie müde man ist während der Schwangerschaft. Und da habe ich aber tatsächlich trotzdem noch mal mehr aufgedreht, würde ich sagen, weil ich hatte noch mal ein Gruppenprogramm, ich habe noch mal gelauncht, ich hatte noch mal ein Summit, das ich gemacht habe. Also das war so quasi dieses, jetzt muss ich noch schnell, weil nachher geht nicht mehr.
Okay. Und wie hattet ihr geplant, euch das unter euch Eltern aufzuteilen mit Elternzeit und Co?
Lustigerweise haben wir da ganz lang nicht drüber geredet. Und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, warum wir da nicht so drüber geredet haben, weil wir hatten relativ lange den Kinderwunsch. Aber irgendwie ist es dann so gekommen, wie es perfekt war, wie wir uns das vorgestellt haben, weil nämlich mein Mann ein Jahr in Babypause gegangen ist und ich quasi gearbeitet habe. Wobei ich halt dazu sagen muss, ich war ein halbes Jahr lang ganz zu Hause und habe vielleicht mal auf Instagram oder so reingeschaut. Und nach diesem halben Jahr, eigentlich hatte ich geplant, ein Jahr zu bleiben auch, aber ich hatte so Lust wieder zu arbeiten, dass ich halt dann wieder langsam angefangen habe. Aber das war für uns halt super, weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich glaube nicht, dass ich den Alltag mit zwei Babys alleine geschafft hätte. Also da Hut ab vor jeder Zwillingsmama. Und auch für jeder Mama, die nur unter Anführungszeichen ein Kind hat. Aber das war für uns schon ganz toll, dass wir da beide ein Jahr zu Hause waren. Wobei man dann auch sagen muss, das war genau das Corona-Jahr mit Lockdowns und so weiter. Also es wäre eh so gekommen, mehr oder weniger.
Ihr wart aber schon vorher darauf vorbereitet, das ist doch
Wir
super.
waren total darauf vorbereitet, ja.
Und wie habt ihr das mit dem Elterngeldbezug gemacht? Hast du als Selbstständige Elterngeld bezogen?
Das ist bei uns in Österreich, glaube ich, ein bisschen anders als in Deutschland, weil ich glaube, da darf man ja dann nur jedes zweite Monat oder so verdienen. Bei mir ist es so, als Selbstständige in Österreich, dass ich nur eine gewisse Summe verdienen durfte. Und wenn ich die quasi überschritten hätte, dann hätte ich weniger bekommen oder so. Ich weiß nicht mehr. Ich habe es aber auf jeden Fall so gemacht, meine Einnahmen laufen alle über Digistore, dass ich einfach die Einnahme quasi kassiert habe und mir die erst im nächsten Jahr dann auszahlen habe lassen.
Ja, das ist sowieso der super Hack für alle im Online-Business.
Oh
Also
ja.
hör zu, weil wenn du über einen Reseller gehst, gilt das, wann es auf dein Konto kommt sozusagen, ne? Also wann die Gutschrift geschrieben wird und nicht wann der Umsatz kreiert wurde. Ja, cool. Und magst du so ein bisschen erzählen, wie hat sich deine Arbeitsweise dann geändert? Und nimm uns auch gerne so ganz praktisch rein, weil viele in meiner Community, wenn der Partner dann quasi auch sagt, er macht mit, es trotzdem so ist, sie bleibt Familienmanagerin und delegiert eigentlich nur Aufgaben. Und dann, wenn du auch noch von zu Hause aus erwerbsarbeitest, bist du ja sowieso theoretisch verfügbar. Also kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, was lief ganz gut, wo waren vielleicht auch ein paar Struggles, wie habt ihr das gelöst?
Also bei uns war es ziemlich schwierig von den Kindern her, weil beide Kinder von mir nicht schlafen wollten. Nie und bis heute nicht. Und das war echt eine große Herausforderung. Und wir haben das gerade am Anfang so gemacht, dass sie quasi am Stillkissen bei mir mal eingeschlafen sind. Und dann sind sie halt liegen geblieben und dann ja, ist halt die Zeit vergangen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich würde so gerne arbeiten. Und dann haben wir es so gemacht, dass mein Mann die Kinder immer genommen hat, in den Kinderwagen gelegt hat und dann immer, ich glaube, 2 oder 3 Stunden am Tag spazieren gegangen ist, weil das war so die zweite Möglichkeit. Während man geht, man darf nicht stehen bleiben, haben sie dann auch geschlafen. Und das haben wir am Anfang immer so gemacht, dass ich arbeiten konnte quasi, ist er halt so viel spazieren gegangen. Und in der Zeit haben wir uns eigentlich das ziemlich gemeinsam aufgeteilt. Also wir wussten halt, okay, da haben wir Arzttermine, wir haben immer miteinander gesprochen, was muss gemacht werden, was muss getan werden. Und das Tolle, dass ich halt daheim war, und das liebe ich wirklich, war, dass ich halt oben in meinem Arbeitszimmer gesessen bin und immer wenn irgendwas war, konnte mein Mann sagen, ah, komm runter, sie steht gerade das erste Mal auf. Und dann bin ich halt runtergeflitzt und das war so richtig cool für mich. Aber Bei mir war halt quasi so die Doppelbelastung, okay, ich habe auf der einen Seite mein Business und auf der anderen Seite die Familie. Und wir haben uns das mit der Familie schon aufgeteilt und wir teilen es doch heute noch auf, aber trotzdem habe ich halt zusätzlich diese Belastung von meinem Business und da denke ich dran, weil das halt was ist, was mein Mann eigentlich gar nicht macht, auch gar nicht möchte, dass mein Mann macht, ganz ehrlich. Ich weiß ja von dir, ihr habt eine gleichberechtigte Elternschaft. Ich weiß nicht, ob wir das auch haben. Also ich habe mir um das eigentlich nie Gedanken gemacht. Ich habe das erst viel später in einer Master dann gehört, dass es diese Konzepte überhaupt gibt. Für mich und meinen Mann war einfach immer klar, wenn wir Kinder kriegen, wollen wir uns auch beide um diese Kinder kümmern und wollen wir auch beide Verantwortung tragen. Es gibt aber so ein paar Bereiche und das liegt sehr stark an unserem Umfeld, wo immer ich die Ansprechpartnerin bin. Und das ärgert mich wahnsinnig. Gewand zum Beispiel, Gewand von den Kindern, muss ja immer wieder aussortiert werden. Und da ist es zum Beispiel so, dass wir ganz viel geborgt bekommen von einer Freundin, von der Familie, von der Familie von meinem Mann. Aber was ist? Die Ansprechpartnerin bei Babygewand bin immer ich. Auch wenn ich noch fünfmal sage, pass auf, ich habe keine Ahnung, was wir im Schrank haben und frag bitte meinen Mann oder wenn uns wer besuchen kommt, was soll ich zu essen mitbringen? Und ich sage, pass auf, Essen macht mein Mann, weil ich arbeite auch heute noch. Ich arbeite bis um 12 Uhr. In der Zeit arbeitet mein Mann nicht, der ist mittlerweile zu Hause. Das heißt, er kocht. Ich habe keine Ahnung, was wir im Kühlschrank haben. Er kauft ein, er weiß das. Aber irgendwie so vom Umfeld ist es natürlich, dass die Frau was macht und da werde immer ich drauf angesprochen. Und das ist sowas, was mich ein bisschen ärgert eigentlich.
Ja, das kenne ich auch und ich bin da ja so, ich denke mal, Stumpf ist Trumpf, ne? Ich sage dann immer wieder, Montagnachmittag, ich bin nicht verantwortlich, ich weiß es nicht. Hier ist die Nummer von meinem Mann, frag ihn. Ich habe auch so manche Mütter, denen habe ich nämlich schon fünfmal die Nummer von meinem Mann geschrieben, weil sie sie offensichtlich nie eingespeichert haben. Und ich denke mir immer, guck doch im WhatsApp-Verlauf oder warum löschst du das oder keine Ahnung. So, ich erwarte ja nicht, dass die anderen auswendig lernen, an welchen Tagen bei uns wer zuständig ist. Aber in dem Moment, wo ich halt sage, ich bin nicht zuständig, oder eigentlich wissen sie schon, wenn ich innerhalb von 4 Stunden nicht auf eine WhatsApp reagiere, bin ich halt Erwerbsarbeitende, ne? Das heißt, dein Mann erwerbsarbeitet er aktuell oder ist er Hausmann oder wie habt ihr das aufgeteilt?
Der hat bis letztes Jahr war angestellt. Er hatte letztes Jahr aber einen Burnout und hat gesagt, er möchte seinen Job einfach nicht mehr machen. Und wir haben jetzt tatsächlich beschlossen, dass er sich selbstständig macht oder versucht, sich selbstständig zu machen. Und aktuell ist er zu Hause, was auch ganz gut ist, weil eine unserer Töchter jetzt aus dem Kindergarten zu Hause ist. Und ich glaube, das würde ich auch nicht schaffen oder nur sehr schwer schaffen, da vormittags zu arbeiten. Und währenddessen auf ein Kind aufpassen. Die zweite ist im Kindergarten. Das heißt, er kümmert sich jetzt quasi um Essen, Haushalt und Kind, während ich vormittags arbeite. Und am Nachmittag machen wir das gemeinsam.
Ah, okay. Das heißt, du hast dann irgendwie jeden Tag wahrscheinlich so um deine 4 Stunden rum Zeit, oder?
Genau, ja. Manchmal mache ich etwas weniger, gerade wenn ein Arzttermin ist oder so. Das wollen die Kinder mit mir machen. Frag mich nicht warum, aber das ist ihnen wichtig. Das ist dann für mich auch voll okay und sehr schön, dass ich auch sagen kann, okay, dann arbeite ich halt dann nicht und gehe zum Arzt mit euch. Aber ja, ich habe die 4 Stunden pro Tag fix eingeplant, wo ich auch Termine mache. Manchmal arbeite ich am Abend dann auch noch, wenn ich sage, okay, Vormittag hatte ich nicht so viel Zeit oder doch mal was mit dem Kind gemacht und schaue, dass ich auf den 4 Stunden pro Tag, dass ich auf die komme.
Dann lass uns doch mal so ein bisschen in dein Business und deine Organisation reingehen. Wie viel deiner Aufgaben sind wirklich zeitunabhängig, also so, dass du zeitlich flexibel bist?
Bis vor kurzem hätte ich gesagt 90%. Ich experimentiere gerade aber sehr viel mit Erstgesprächen und mehr Persönlichkeit und im Verkauf auch mehr persönliche Ansprache. Und ich würde jetzt sagen, es sind circa 50%. Weil natürlich die Termine, die sich die Leute buchen, sind dann fix. Aber sonst genau, die Termine, die sich die Leute buchen und in meinem großen Programm der Blogothek, wo es eben ums Thema Bloggen geht, haben wir pro Monat einen Call eigentlich, wo ich Anwesenheitspflicht habe quasi. Also das ist auch sehr, sehr viel weniger schon geworden mittlerweile.
Und wie schaffst du das, in den 20 Stunden dich auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren? Also wie organisierst du dich da?
Das ist sehr schwierig. Das muss ich vorausschicken, weil mir sagen die Leute immer, oh, das schaut so einfach aus, aber ich finde das so schwierig. Ich finde es auch wahnsinnig schwierig. Was ich mache, ich arbeite mit Asana, das habe ich ja schon gesagt, und mittlerweile habe ich da wirklich ein Planungssystem rundherum aufgebaut. Also für mich ist es so, dass ich so ein Focus-Framework quasi habe, wo ich mich erstmal fokussiere auf das ganze Jahr, dass ich da mal festlege, was ist denn das Wichtigste in dem Jahr? Was möchte ich erreichen? Das kann Umsatz sein, das kann Newsletterliste ausbauen sein, Reichweite, was auch immer. Und dann setze ich mir für jedes Monat ein Fokusprojekt, wo ich dann sage, okay, um mein Ziel zu erreichen, muss ich im Jänner das machen, im Februar das machen, im März das machen. Und dann schaue ich mir an, für diese Fokusprojekte, was sind das für Aufgaben, die ich machen muss, und teile das eigentlich auf Wochen auf. Das heißt, ich plane das direkt in Asana dann schon ein. Also ich habe jetzt zum Beispiel für Juli und August die Projekte, die ich habe, schon eingeplant, weiß dann schon ungefähr, wann ich was habe. Und dann setze ich mich jeden Freitag hin, mache die Wochenplanung und schaue mir an, okay, an welchem Tag der Woche möchte ich jetzt diese Aufgabe machen? Das heißt, ich weiß schon im Vorhinein sehr genau, wann ich woran arbeiten muss, damit ich halt nicht in Zeitnot komme. Und jede Woche lege ich das dann so für mich fest, wie sich es halt mit Terminen und ja, allem, was noch so also ansteht, ausgeht.
Und klappt das auch gut, wenn die Kiddies mal irgendwie 2 Wochen krank sind oder so? Weil dann müsstest du ja sozusagen in Zeitverzug kommen mit der Planung, was du für die Woche geplant hast.
Das funktioniert sehr gut, weil ich mir nämlich tatsächlich jeden Tag nur eine Aufgabe vornehme.
Ja, okay. Hast
Also
genug Puffer.
genau, das ist das, was ich gelernt habe, wie ich halt dann immer am Stuhlkissen gesessen bin und mir gedacht habe, ich würde jetzt so gerne und ich kann aber nicht und das und das und das muss ich alles machen. Das ist das, was ich gelernt habe, wirklich nur ganz wenig Dinge vornehmen und zwar immer eine Aufgabe, die zu meinem Fokusprojekt gehört. Weil natürlich ist es so, dass ich noch andere Aufgaben habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Programm launche, dann ist so meine Fokusaufgabe zum Beispiel jetzt das Anmeldeformular für die Warteliste einbauen. Das ist jetzt nichts, wofür ich 4 Stunden brauche zum Glück, aber das ist so das Wichtigste. Das heißt, das mache ich an dem Tag und die restlichen 2, 3,5 Stunden, die ich noch übrig habe, die kann ich halt für all die anderen Dinge verwenden, wie zum Beispiel Blogartikel schreiben, Rechnungen bezahlen, Buchhaltung machen, auf Instagram posten, was auch immer.
Und wie viel Support hast du an virtuellen Assistenten oder Mitarbeiterinnen oder ähnliches?
Das war ganz lustig. Mittlerweile habe ich, oder ich fange von vorne an, okay, weil ich finde das wirklich ganz lustig, irgendwie die Story. Ich hatte, wie ich in Babypause gegangen bin, hatte ich eine Mitarbeiterin, die mich quasi so vertreten hat. Und dann bin ich zurückgekommen und habe mir gedacht, okay, ich nehme noch wen für Social Media dazu. Und dann war das aber so stressig alles, weil ich eigentlich nur noch versucht habe, das alles zu managen und habe gesagt, okay, ich höre auf, ich mache wieder alles ganz allein und bin tatsächlich wieder ganz allein gewesen dann. Und dann habe ich angefangen, strategisch mein Team aufzubauen. Ich habe jetzt eine Community Managerin, die mich in meinem Blogging-Programm der Blogothek unterstützt. Ich habe eine Social Media Managerin seit kurzem wieder. Das probiere ich immer wieder und ja, bin noch nie auf einen grünen Zweig gekommen, aber ich habe das Gefühl, das könnte jetzt gut funktionieren. Und ich habe mittlerweile eine festangestellte Assistentin sogar, die 15 Stunden pro Woche arbeitet, auch eine Mama. Und mit der arbeite ich auch virtuell, aber die unterstützt mich bei allem, was im Backoffice anfällt. Also Kunden, E-Mails beantworten, Videos hochladen und so weiter.
Ja, spannend. Ich finde ja auch selber persönlich immer so einerseits Support und auch ich kaufe mir auch Expertise ein. Ich habe zum Beispiel eine Technikassistenz, die mir einfach Sachen zeigt, die ich noch nicht konnte und mir Automation baut und ähnliches. Und gleichzeitig bin ich auch immer und gerne es so schlank wie möglich halten, damit ich nicht sozusagen in der Stundenanzahl, in der ich tätig bin, irgendwie die Hälfte der Zeit in irgendwelchen Absprachen, Meetings oder auch, ich mache ja dann alles über Trello, also dein Asana. Auch selbst da, wenn man da effizient arbeitet, man muss ja sozusagen immer die Schnittstelle dann sein. Und ich finde es super spannend, da eine Entwicklung zu machen und da eben auch zu gucken, was ist wirklich effizient und was führt mich in meine Produktivität.
Ja, und was ich sehr stark lerne momentan und immer mehr lernen darf, ist auch nicht nur Aufgaben abzugeben, sondern Verantwortung abzugeben tatsächlich. Also das war vor kurzem eigentlich erst für mich der Augenöffner, dass ich sage, okay, verantwortlich ist eine andere Person. Das ist gerade in meinem Mitgliederbereich zum Beispiel so oder im Blogging-Programm, der sehr ähnlich einem Mitgliederbereich ist und der früher der Mitgliederbereich war, dass eigentlich fast jede Aufgabe schon abgegeben ist, aber trotzdem die Endverantwortung immer noch bei mir lag. Und das ist halt super anstrengend, wenn man sich ständig überlegen muss, ist das jetzt schon gemacht worden und was muss ich da noch machen und wie kann ich es noch verbessern? Und aktuell habe ich die Verantwortung da abgegeben und natürlich bin ich noch immer sehr stark involviert, das möchte ich auch gar nicht aus der Hand nehmen, aber so diese endgültigen Gedanken, habe ich an alles gedacht, die liegen halt nicht mehr bei mir, sondern ich kann mich wirklich auf den Content fokussieren und das ist halt schon sehr, sehr geil.
Ja, ich finde, es ist einfach, wenn sozusagen die andere Person mehr Know-how hat und Erfahrung in dem Bereich. Ne? So dann denke ich so, ja, okay, super, deine Verantwortung macht das toll, los geht's so. Und wenn ich sozusagen jemand anderen einarbeite, also ich komme dann inzwischen auch hin, es abzugeben, aber da brauche ich sozusagen eine längere Phase des Vertrauensaufbaus.
Da gebe ich dir total recht und das ist, glaube ich, auch ein Fehler oder ich weiß, dass das ein Fehler ist, den ich ganz lang gemacht habe. Ich habe immer Leute geholt, wo ich mir gedacht habe, na, dann zeige ich dir, wie das funktioniert. Und das ist halt echt super anstrengend, weil dann kriegst du auch nicht die Ergebnisse, die du gerne hättest. Und es erfordert zwar Mut, da auch so viel Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, du machst das jetzt einfach und es wird schon gut werden quasi. Aber wir haben auch ganz genau KPIs festgelegt und gesagt, okay, wir brauchen zum Beispiel, wir müssen pro Monat eine Kundin über Instagram zum Beispiel gewinnen. Das sind, also je mehr KPIs ich da festlege, also Zahlen, die erreicht werden müssen, desto sicherer kann ich mir auch sein, weil desto genauer können wir messen, wird das wirklich erreicht oder ist es eigentlich nur Zeit- und Geldverschwendung?
Jetzt hast du ja, ich wollte gerade sagen, hast du gesagt, stimmt nicht, habe ich gelesen, dass du mehr verdienst als jemals zuvor. Das heißt, machst du mit deinen 20 Stunden mehr Umsatz als mit den 70?
Ja, viel mehr.
Okay,
Genau.
warum und woran liegt das?
Weil ich mich auf das fokussiere, was wirklich gut funktioniert. Ich habe, bevor ich in Babypause war, also vor den Kindern, habe ich 1-zu-1-Beratung angeboten. Ich habe Webseiten gebaut. Ich habe meinen Mitgliederbereich damals eben gehabt. Ich habe Online-Kurse gehabt und es war einfach wahnsinnig viel. Und es fiel mir immer wahnsinnig schwer, alles zu bewerben. Logischerweise, weil sonst müsste ich halt permanent irgendwie launchen.
Mach hier mit, dann mach da mit, komm her.
Genau, ja. Und während der Babypause habe ich schon gemerkt, ich kann einfach nicht alles machen und ich muss mich jetzt auf eines fokussieren. Und das war in dem Fall erstens das, was am wenigsten Zeitaufwand von mir gefordert hat, nämlich eben der Mitgliederbereich. Und das war zufälligerweise auch das, was am meisten Geld eingebracht hat. Und was ich eben auch am besten skalieren hätte können. Bei 1-zu-1-Beratung zum Beispiel oder Webseiten bauen. Also ich glaube, Webseiten bauen und der Mitgliederbereich war relativ gleich vom Gewinn her und vom Umsatz her. Aber Webseiten bauen hätte ich halt nicht mehr skalieren können. Ich hätte nicht sehr viel mehr machen können. Und deshalb habe ich mich eben wirklich auf ein Produkt fokussiert. Und ich habe dann 1,5 Jahre nur das angeboten und nur das promoted. Und das war ein richtiger Game Changer. Es hat mir wahnsinnig viel Angst gemacht, muss ich auch dazu sagen, wirklich nur noch von, ich glaube, 10 Produkten auf ein Produkt mich runter zu fokussieren. Aber es hat halt wahnsinnig gebracht, weil ich erstens das promoten konnte, zweitens aber auch die Inhalte noch verbessern konnte, mehr für meine Kunden da sein konnte, denen noch bessere Erfolge bescheren konnte. Und dadurch ist das immer größer geworden und immer besser. Und also heute ein mega geiles Produkt auch.
Das heißt, es ist auch immer noch das Produkt, worüber du heute deinen Umsatz fährst.
Ja, das ist immer noch mein Hauptprodukt. Ich habe zwischendurch immer wieder Workshops gemacht und kleinere Produkte. Aber ich merke immer wieder, dass Fokus doch viel wichtiger ist und habe mich auch dieses Jahr wieder ganz stark auf dieses eine Produkt fokussiert. Und in Zukunft kommt noch ein zweites dazu. Aber ich möchte nicht mehr 1000 Mini-Produkte und was weiß ich haben, weil es ist einfach anstrengend.
Ja, mega, mega spannend. Und würdest du dann sagen, dass sozusagen das Mutterwerden dich mehr hin zu Fokus und Produktivität gebracht hat?
Ja. Ja, extrem. Extrem. Ich war immer schon ein strukturierter Mensch, aber es fiel mir nicht leicht, das zu erkennen, weil ich eben so viele Dinge machen wollte und auch immer so viele Dinge gleichzeitig gemacht habe. Und das war dann automatisch eigentlich chaotisch, weil ich halt immer 10.000 Dinge im Kopf hatte. Und durch das Mama-Sein war ich halt gezwungen, mich auf eins zu fokussieren und habe in der Zeit auch mein Planungssystem entwickelt. Und das hilft mir halt heute auch noch zu sagen, okay, immer nur eine Sache. Und selbst wenn ich jetzt hin und wieder dann mir denke, ah, das will ich noch gern machen und das will ich noch gern machen, kommt halt immer wieder an den Punkt, wo ich sehe, wie viel ich mir dann einplane und was ich mir alles vornehme und wo ich dann sage, okay, es geht nicht, ich muss eine streichen, so wie es auch tut.
Ja, danke für die Einblicke. Ich habe so viele Mamas, die entweder schon in der Selbstständigkeit sind oder überlegen, eben reinzugehen und dann immer sagen so, ja, ach, man braucht da aber so viel Zeit für und man braucht erstmal 3 Jahre, bis das groß wird. Und dann habe ich so viel Konkurrenz, die irgendwie ihre 60, 70-Stunden-Woche reißen. Und ich sage immer, nee, 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 nee. Alles Glaubenssätze. Stimmt nicht. Hat dir vielleicht die Gründungsberatung bei deiner Bank vor Ort erzählt? Im Online-Business kann das ganz anders laufen und ich empfinde es eben auch so, durch mein ja, Zeitkontingent, was ja inzwischen relativ groß ist, aber gerade am Anfang sehr, sehr klein war, habe ich halt immer geguckt, so, was ist jetzt der Schritt, der mich zu meinem Ziel bringt? Und dadurch bin ich viel schneller erfolgreich geworden.
Kann ich dir nur recht geben. Und manchmal ärgert es mich, dass ich so viel Zeit zur Verfügung habe tatsächlich, dass ich wirklich 20 Stunden pro Woche habe, weil ich mir auch denke, hätte ich sehr viel weniger Zeit, würde ich noch sehr viel bewusster mit meiner Zeit umgehen. Und es ist aber schwierig, wenn man die Zeit zur Verfügung hat, dass man wirklich so bewusst ist, weil man sich denkt, na, das kann ich schon noch mitnehmen. Aber so einfach, ja, so einfach ist das nicht, dann wirklich sich auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist.
Ja, und ich denke mir immer so, in der Erwerbsarbeitszeit schon fokussiert arbeiten und die Dinge fertig machen. Und wenn man dann mal ein bisschen mehr Zeit hat und einfach auch Lust hat, zum Beispiel, ich habe manchmal dann Lust, einfach an der Website ein bisschen was grafisch zu ändern oder so. Das ist ja überhaupt kein Fokusthema, aber dann macht mir es einfach Freude, dann mache ich das mit. Und das ist halt so, also hat schon so ein bisschen Hobbycharakter dann, ne? Dann ist ja auch fein,
Ja.
solange sozusagen die Fokus-To-Dos fertig sind, ist doch alles supi.
Ja, genau.
Ja. Ja, dann erzähl uns doch mal am Ende, wer bei dir sozusagen genau richtig ist für deine Produkte, weil vielleicht hört ja die ein oder andere zu, die sagt, bloggen, das klingt ja spannend, erzähl doch mal.
Ja, also alle, die gerne schreiben, das ist ganz wichtig, und sagen, sie wollen online sichtbarer werden, sie wollen online als Expertin auch bekannt werden. Und das eben mit einem Blog machen, weil sie gerne schreiben, die sind bei mir richtig. Ich zeige den Leuten, wie sie einen Blog aufbauen, angefangen vom Konzept, was muss man sich überlegen, Kategorien, was ist das überhaupt, bis hin zur Strategie und diesem strategischen Bloggen. Das heißt, was für Blogartikel muss ich schreiben, damit die Leute auf mich aufmerksam werden, damit sie aber auch kaufen. Ganz wichtig, dass sie zu Kunden werden können. Weil das, was ich immer am allerschlimmsten finde, ist, wenn jemand total viel Zeit in seinen Blog steckt, aber halt nicht strategisch bloggt und dann sich wundert, warum mein Blog fühlt sich wie ein Hobby an. Ja, das ist, weil es eben nicht strategisch ist. Das heißt, ich schaue, dass wir wirklich strategisch arbeiten und um den Blog rundherum dann auch Systeme und Prozesse aufbauen, die es ermöglichen, dass der Blog so der beste Mitarbeiter wird und laufend die Kunden dann anzieht.
Cool. Und wo klicke ich mich hin, wenn ich mehr zu dir erfahren möchte?
Am besten auf meiner Website und Blog natürlich, blogyourthing.com. Ich bin aber auch bei Instagram und bei LinkedIn unterwegs.
Alles klar, packe ich alles in die Shownotes. Vielen Dank, dass du da warst. Ich finde, du bist ein mega cooles Beispiel für eine ja erfolgreiche Frau und Mutter, die mit Fokus ihre Ziele erreicht. Und ich finde, wir brauchen mehr solche Vorbilder. Insofern vielen, vielen
Oh.
Dank, dass du da warst.
Danke sehr für die Einladung.
Ich freue mich mega, wenn du diesem Podcast eine 5-Sterne-Rezension gibst bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Und folge mir auch super gerne auf Instagram. Du findest mich unter @caroline_von_mama_konzept. Ich sage Tschüss, Ciao und bis ganz bald.